Vielen herzlichen Dank für das liebevolle und herzliche Willkommen hier bei euch. Ich fühle mich so richtig wohl in eurer Mitte. Ihr seid echt, ja, man spürt eure Liebe einfach. Und es ist so schön, wirklich. Wir sind Geschwister und wir dürfen durch Jesus verbunden sein. Und ja, es ist so schön, dass wir zusammen in dieser Zeit leben dürfen. Es ist eine spannende Zeit. Ja, und ihr habt es mir auch ganz leicht gemacht, den Einstieg schon, denn du hast am Anfang auch schon zu dem Thema Freude was erwähnt und es war auch unser Eingangslied, Freue dich Welt, und es geht tatsächlich heute um Freude. Ja, und ich denke, wir steigen gleich mal ein und werden mal aktiv, und ich habe mir überlegt, dass jeder mal zu jemanden heute jetzt hingeht, ganz spontan, und dem anderen sagt, worüber sich heute freut. Worüber freust du dich heute? Sag doch mal deinen Nachbarn, worüber du dich freust. Danke. Ach ja, ich denke, das war ganz schön jetzt. Viele haben gar nicht aufhören können. So viel Freude haben sie heute in ihrem Herzen. Das ist schön zu sehen. Also ich muss sagen, diese Jahreszeit ist nicht unbedingt meine Lieblingszeit. Und mir geht's dann oft so, wenn wie jetzt die Tage, jeden Tag keine Sonne ist zu sehen, es ist trüb und es ist einfach ja neblig, feucht, kalt, und das zieht mich schon ein Stück weit runter, mein Gemüt, muss ich ehrlich sagen. Und da muss ich mich immer auf was Schönes besinnen, damit ich mich freuen kann. Und ich nehme euch heute mal ein Stück mit so in meinen Alltag. Das Thema heißt ja Freude, eine Kraftquelle des Lebens. Und Gott sagt zu uns, ich bin deine Kraftquelle. Und das darf ich erleben im Alltag. Ja, und wenn ich dann so morgens aufstehe, ich habe ein Foto mitgebracht, das ist schon ein bisschen älter. Mal schauen. Also, ihr kennt mich gar nicht, gell? Ja. Ich habe kein anderes gefunden. Ja, ich fühle mich manchmal so wie auf einer, stehe vor einer Leiter, wie es da auf dem Bild zu sehen ist. Und diese Leiter ist meine Freudenleiter. Und ich möchte da die Sprossen hochsteigen. Und je höher ich bin, desto mehr Freude habe ich in meinem Herzen. Ja, und wie ich euch schon erzählt habe, die Zeit jetzt, da muss ich kämpfen, damit die Freude auch wirklich spürbar ist. Obwohl ich sie am Herzen habe. Aber manchmal sind eben Dinge in meinem Leben, die wollen mir die Freude rauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich stehe morgens auf. Zuerst mal freue ich mich und danke Gott für die gute Nacht, dass ich gut schlafen durfte, ein schönes Zuhause habe. Und dann freue ich mich zuerst auf meine Tasse Kaffee. Ja? Super. Und als nächstes nehme ich dann meine Bibel und lese meine Andacht. Das ist die zweite Freude, die ich habe. Und lese dann im Wort Gottes und darf da auch erkennen, wie Gott mich so unendlich liebt und dass er wieder was für mich vorbereitet hat. So, und dann kommen aber schon so die ersten kleinen negativen Gedanken in meinen Kopf oder in mein Herz, wo ich dann anfange, so über den Tag nachzudenken. Zum Beispiel passieren in letzter Zeit öfter mal solche unangenehmen Sachen in meinem Leben, also dass zum Beispiel irgendwas kaputt geht und es häuft sich in letzter Zeit. Und nicht nur irgendwas Kleines, sondern größere Sachen. Da ist zum Beispiel jetzt, also das Auto musste in die Werkstatt, das war eine größere Rechnung. Ach, da soll ich mich jetzt freuen. Na gut, also ich habe gesagt, Herr, du weißt, wenn jetzt es notwendig ist, dann kannst du auch schenken, dass ich es bezahlen kann. Es hat geklappt, ich habe mich gefreut, das Auto war wieder top und ich konnte wieder weiterfahren. Also die Freude war wieder hergestellt. Dann passiert das Nächste. Plötzlich tropft aus dem Heizkörper im Keller. War eine große Pfütze. Dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Sollten das jetzt sein? Naja, habe ich aufgewischt, aber es hat nicht aufgehört zu tropfen. Dann habe ich den Heizungsmonteur angerufen, der kam und hat gemeint, der Heizkörper ist durchgerostet. Ach, soll ich mich jetzt da auch wieder freuen? Nein, das darf nicht wahr sein. Schon wieder eine große Rechnung. Wie soll das nur gehen? Ich weiß gar nicht, wie ich das immer zu bezahlen soll. Und so war das Nächste. Es wurde erledigt. Der Heizkörper wurde neu montiert. Es ging wieder. Dann habe ich mich wieder gefreut. Und ich konnte es auch bezahlen. Lob und Dank. Und dann kam schon wieder was. Dann wurde es bei der Klospülung getropft. Das darf doch nicht wahr sein. Und da ist irgendwie der Wurm drin. Ich will mich doch freuen, aber irgendwo passiert immer was. Gut, es wurde auch wieder repariert. Und dann kamen andere Sachen wie Sorgen, meine Enkel und meine Kinder. Irgendwas ist nicht glatt gelaufen und waren blöde Situationen in der Schule, wo ich mir auch Sorgen gemacht habe und wo mir die Freude rauben wollte. Wo ich dann aber auch gesagt habe, Herr, du bist die Freude in meinem Herzen, in meinem Leben und ich will auf dich schauen. Und du hast gesagt, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen und auch die Situation. Und sieh da, der Herr hat es zum Guten gewendet. Das hat wirklich auch für meinen Enkel zum Besten gedient. Auch wenn ich es in dem Moment nicht sehen konnte. Und indem ich schon anfing zu danken, stieg ich schon wieder ein Stück höher auf dieser Freudenleiter. Und ich muss euch sagen, mit jeder Gebetserhörung und mit jedem Eingreifen Gottes durfte ich immer wieder eine Sprosse höher steigen. Und die Freude kam zurück in mein Leben. Und da wurde mir so bewusst, wir sollen uns nicht von diesen alltäglichen Alltagssorgen die Freude rauben lassen. Das will nur einer, der Feind. Wir haben Jesus in unserem Herzen und er ist der Grund unserer Freude. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir da hochsteigen. Und dann macht uns auch das, die ganzen Situationen, die uns im Alltag passieren, können uns nichts anhaben. Ja, und so darf ich trotz der schlechten Jahreszeit mich an Jesus und an Gott freuen. Ja, ich möchte euch in eine Situation vom Volk Israel mitnehmen. Und zwar im Alten Testament. Das Volk Israel war in einer Situation, wo es Gottes Wege und Gebote vergessen hatte und kam jetzt in eine ganz schwierige Zeit. Ich lese mal mit euch aus Nehemia 8, Vers 1 bis 12. Nehemia 8, Vers 1 bis 12. Ihr könnt gerne mitlesen, ich habe euch auch eine Folie mitgebracht. Das ganze Volk versammelte sich wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten. Er sollte das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männer und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und da er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen. Amen, Amen, und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und Esra, der Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk. dieser Tag ist heilig dem Herrn, all dem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esther sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch an denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, unsere Kraft. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Diese Stelle hat mich so angesprochen. Und wir sehen, dass das Volk Israel hier ein Fest gefeiert hatte. Sie hatten große Freude. Aber wir müssen auch mal ein bisschen zurückschauen und den historischen Hintergrund beleuchten. Es war zur Zeit ca. 445 vor Christus und die Situation war vorher gar nicht schön für das Volk Israel. Sie waren ca. 50 bis 70 Jahre weggeführt in Gefangenschaft und nun waren sie zurückgekehrt nach Jerusalem. Und Israel befindet sich nun nach der babylonischen Gefangenschaft, also aus dem Exil, sind sie zurückgeführt worden im Wiederaufbau. Unter Zerubabel wurde der Tempel wieder neu errichtet und unter Nehemia wurde die Stadtmauer Jerusalems wieder aufgebaut. Und in nur 52 Tagen haben sie die ganze Stadtmauer wieder aufgebaut. Und in Nehemia 8 wird berichtet, wie der Priester Esra das Volk Israel versammelt, um ihnen aus dem wiedergefundenen Gesetzbuch vorzulesen. Also die Zeit der Trauer war vorbei und nun konnten sie wieder feiern und sich freuen. Aber das war auch nicht so einfach, weil sie mussten ja nun diese zerstörte Stadt wieder aufbauen. Und wenn man auf die Trümmer und auf das Chaos schaut, dann zieht uns das auch runter. Das ist genauso wie in unserem Leben und wie ich euch vorhin schon erzählt habe. Das nimmt uns manchmal die Freude und den Mut. Und deshalb ruft der Priester Esra auf, komm zusammen, wir wollen jetzt zusammen aus dem Gesetzbuch lesen. Wir wollen lesen, was uns Gott in seinem Wort aufzeigt. Und das Volk Gottes war gerade in Feierlaune. Sie fingen an, sich zu freuen und waren außer sich vor Freude. Und sie waren also ganz oben an dieser Freudenleiter angekommen, obwohl es ja vorher nicht so einfach war, die Jahre vorher. Unser Esra begann quasi eine geistliche Erneuerung, eine Erweckung, wie wir es vielleicht heute auch sagen würden. Und Erweckung beginnt ja immer mit einer Zeit der Buße. Da geht immer auch eine Zeit der Buße voraus. Das Volk Gottes weinte, lesen wir in Vers 9, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Ich glaube, dem Volk wurde es bewusst, was sie vergessen und verlassen hatten und warum ihnen dieses Unheil passiert ist. Weil sie einfach Gott vergessen hatten. Sie hatten Gottes Gebote vergessen und verlassen und waren dadurch in diese schwierige Zeit gekommen, also in dieses Exil geführt worden, in Gefangenschaft. Und wir lesen in Chronik, in 2. Chronik 7, Vers 14, wozu uns da aufgerufen wird oder das Volk aufgerufen wurde. Wenn dann mein Volk, das nach meinem Namen sich demütigt, da sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich hören vom Himmel her und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und das war es, was gerade passiert ist. Das Volk Israel hat sich besonnen darauf, was sie falsch gemacht haben. Und sie haben um Vergebung gebetet und Buße getan. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wenn wir so in unser Land schauen, in das, was gerade passiert, da geht auch nicht alles gut. Und die Menschen haben Gott vergessen und verlassen und leben ohne Gott. Und was die Folge daraus ist, dass die Herzen der Menschen kalt werden und die Liebe, die Lieblosigkeit überhand nimmt, die Gesetzlosigkeit, wie es auch im Neuen Testament beschrieben wird, wird überhand nehmen und die Liebe erkalten. Also wirklich zu spüren, wenn Menschen ohne Gott leben, dann führt es in die Dunkelheit. Ohne Gott sind wir verloren. Und das spüren wir auch hier in unserem Land. Wir haben Politiker, die nicht mehr nach Gott fragen. Wir haben Politiker, die uns in falsche Wege führen. Und es ist ein großes Jammern und Klagen und Furcht bei den Menschen im Herzen. Das spüren wir. Es ist keine Freude mehr da. Sie haben Angst vor dem, was die Zukunft bringen wird. Wo soll das noch hinführen? Zum Beispiel mit dem Krieg jetzt und so weiter. Es wird aufgerüstet. Wir wissen es nicht, aber Gott weiß alles und er hält alles in seiner Hand. Und was können wir denn dagegen tun? Wir sollen uns freuen, sagt die Bibel erstmal, wenn das alles geschehen wird. Das sind ja so die Zeichen der Zeit, die Wehen, die Endzeitwehen, die sich jetzt erfüllen. Dann sollen wir uns freuen, sagt die Bibel, und unsere Häupter erheben, denn unsere Erlösung naht. Also ich muss sagen, ich freue mich auf das, wenn Jesus wiederkommt. Ich freue mich, wenn er wiederkommt, weil dann wird alles Leid ein Ende haben und dann sind wir da bei Gott in der Ewigkeit und wir werden immer noch Freude haben. Alles Leid, alle Trauer wird zu Ende sein und darauf freue ich mich. Die Bibel, das Wort Gottes, das Gesetzbuch, gibt uns Wegweisung für ein erfülltes und glückliches Leben. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und das bedeutet Freude. Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Das singen wir in einem Lied. Und beim Wiederaufbau des Tempels wurde zuvor vom hohen Priester Hilkia das Gesetzbuch wiedergefunden. Und das bewirkte große Freude unter dem Volk. Es war quasi ein Neuanfang, ein Neubeginn. Und das Volk hörte zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder öffentlich die Weisungen und die Gesetze und die Gebote Gottes und was Gott für Pläne für ihr Leben hat. Nehemia, Esra und die Leviten riefen das Volk auf, sich zu freuen. Und es war ein Tag, den Gott gemacht hat. Es sollte ein heiliger Tag sein, ein Freudentag. Ich zitiere nochmal die Verse 5 und 9 bis 10 zur Erinnerung. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und da er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen, Amen, so soll es sein. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zum Boden. Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und dieser Vers macht mir echt Mut. Seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wir lesen in Prediger Kapitel 3, Vers 4, dass alles seine Zeit hat. Lachen hat seine Zeit und Weinen hat seine Zeit. Ja, es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir auch trauern, wo wir traurig sind, wo wir Schmerzen haben, wo wir durch schwere Zeiten durchgehen müssen, durch Leidenszeiten sozusagen. Aber diese Zeiten, da sollen wir nicht drin stecken bleiben. Wir sollen uns wieder da darauf besinnen, dass unser Leben dass Gott uns wieder Freude schenken will. Wir dürfen nicht in ein Loch fallen und die Trauer darf uns nicht so drücken und in eine Depression führen. Das ist ganz wichtig. Diese Zeit der Trauer ist wirklich, die gehört zu unserem Leben dazu, aber wir sollen nicht da drin stehen bleiben. Der Prediger sagt weiter in Vers 12 und 14, es gibt nichts Besseres, als sich im Leben zu freuen. Also wieder sich auf das Gute besinnen, auf das Gute, was Gott uns auch schenkt. Und nicht immer auf das Negative zu schauen. Und dann kommt wieder Freude in unser Herz. Denn Gott ist immer derselbe. Er verändert sich nicht. Er beschenkt uns mit Gutem. Das lesen wir auch schon in Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Und mir hat so ein Zeugnis von der Gabi Wendland geholfen. Sie hat was ganz Schwieriges erlebt. Und dieses Zeugnis hat sie in einer Predigt erzählt. Und zwar war ihr Sohn in Thailand. Er lebte dort für eine Zeit und wurde in einem schweren Motorradunfall verwickelt. Beide waren dort ohne Helm unterwegs. Es ist dort wohl gang und gäbe, also keine Helmpflicht notwendig. Und die sind frontal mit 60 Stundenkilometer aufeinander geprallt, diese zwei Motorradfahrer. Und der Thailänder war sofort tot. Und der Sohn von der Gabi Wendland war schwer verletzt. Er hatte 15 Frakturen am Kopf. Und die Hälfte des Gesichts war komplett zertrümmert. Und das Auge saß nicht mehr in der Augenhöhle. Und sein Mund war ganz verzerrt. Also sie hat auch ein Bild eingeblendet. Es sah furchtbar aus. Es war wirklich eine ganz schlimme, ausweglose Situation. Er war auch bei Bewusstsein, hatte furchtbare Schmerzen. Und dann kam die Polizei. Und die sagte, entweder gehen Sie jetzt ins Krankenhaus oder Sie müssen ins Gefängnis. Denn dort ist es so, wenn bei so einem Unfall jemand zu Tode kommt, dann wird automatisch der Unfallgegner oder der Beteiligte ins Gefängnis gesteckt. Krass, oder? Trotz der schweren Verletzungen. Und dann hat der Sohn gesagt, da gehe ich ins Krankenhaus und lass mich vom Arzt untersuchen. Und der Arzt hat ihn dann untersucht und er hat gemeint, also diese schweren Verletzungen, das ist wirklich nicht einfach. Wir müssen Neurochirurgen zuziehen und die ganze Schädeldecke aufschneiden und hochheben. Und da hat sich jetzt Blut und Flüssigkeit im Kopf gebildet, das müssen wir absaugen. Und wir müssen die ganze Gesichtshälfte wiederherstellen. Und wir brauchen auch einen plastischen Chirurgen, der dann dann dort die Operation durchführen wird. Und diese OP, die wird ganz, ganz schwer sein und die dauert mindestens 12 Stunden. Also es ist wirklich ganz eine schlimme Situation für sie. Und daraufhin hat der Sohn seine Mama angerufen, also die Gabi. Und sagt zu ihr, Mama, betest du für mich? Es ist nicht schlimm, nichts Schlimmes. Ich bin gerade im Krankenhaus, aber ich habe mal eine Frage an dich. Ist Jesus mein Arzt? Die Gabi sagt, ja, absolut, Jesus ist dein Arzt. Okay, das wollte ich nur wissen, hat er darauf geantwortet. Und so ist er zurück zum Arzt gekehrt und hat gesagt, Jesus ist mein Arzt, ich gehe jetzt nach Hause. Denn wenn Sie einen Fehler machen, bin ich ein Leben lang ein Invalide. Und das will ich nicht. Ich gehe zu Jesus, er ist mein Arzt. Der Arzt sagte zum Freund von dem Sohn von der Gabi, denn der Freund hat ihn ins Krankenhaus gebracht, hatte ich vergessen zu erwähnen. Also wenn Sie jetzt den jungen Mann mit nach Hause nehmen, dann ist das sein Ende. Der wird also jeden Moment, der wird tot umfallen. Das können Sie nicht machen. Das können Sie nicht auf Ihre Kappe nehmen. Das würde ich Ihnen nicht raten. Aber der Sohn hielt fest und sagte, ich gehe nach Hause. Jesus ist mein Arzt, weil er das von Gott in sein Herzen bekommen hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle so handeln sollen und dass wir nie mehr einen Arzt aufsuchen sollen und dass wir nicht ins Krankenhaus gehen müssen, wenn wir schwer verletzt sind. Aber für ihn war das jetzt der Weg und die Entscheidung, die er treffen sollte, was Gott ihm gezeigt hat und gesagt hat. Und ganz ehrlich, ich habe die Gabi bewundert, dass sie da so zugestimmt hat und vielleicht wusste sie auch zu dem Zeitpunkt noch nicht das ganze Ausmaß der Verletzung, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich mich auf die Knie geworfen und zu Gott gerufen und gesagt, Herr, bring meinen Sohn zur Vernunft, das kann er doch nicht machen. Der wird jetzt ist schwer verletzt und der muss doch sterben, wenn er nicht sich behandeln lässt. Greif doch ein und bring ihn zur Vernunft. So hätte ich bestimmt gebetet. Ich kenne mich, ich weiß, da ist mein Glaube nicht so groß. Aber die Gabi, die fing an, Gott zu preisen und auch der Sohn. Sie fingen an, 4 Stunden lang Gott zu loben und zu preisen. Nur Gott zu danken. Und dann kam Freude in ihr Herz. Trotz Schmerzen, trotz schwerer Verletzungen wurden sie aufgerichtet und im Glauben gestärkt. Und das haben sie jeden Tag gemacht. Lobpreis, Gott gedankt, ihm gepriesen, für Heilung gedankt, schon obwohl sie noch nicht sichtbar war. Ja, und manchmal sind Gottes Wege anders wie unsere Wege. Und im Psalm 103 heißt es, er heilt alle deine Krankheit. Und es hat auch der Sohn sich für sich wirklich als Verheißung genommen. Auch die Gabi, sie haben es immer wieder ausgerufen über das Leben des Sohnes. Er heilt alle deine Krankheiten und hat auf sich genommen alle deine Schmerzen. Und das Bewundernswerte war, dass sie wirklich, dass der Junge keine Schmerzmittel gebraucht hat. Oder er hat nichts eingenommen. Kein einziges Schmerzmittel, nichts. Kein Medikament. Und sie haben Tag für Tag einfach weitergemacht mit Lobpreis. Und dann ist das Wunder passiert. Schritt für Schritt. Nach 3 Wochen war der Heilungsprozess so weit fortgeschritten, dass er keine Schmerzen mehr hatte. Und es war äußerlich nichts mehr zu sehen. Es war alles verheilt und es sind nicht mal Narben zurückgeblieben. Preis dem Herrn. Das war wirklich ein Wunder. Und was hat eigentlich Gabi und ihren Sohn getragen, habe ich mich gefragt. Was hat sie durch die schwere Zeit getragen? Es war die Freude im Herrn. Es war die Freude, dass er gut ist, dass bei ihm alles möglich ist, dass wir ihm vertrauen dürfen. Und das hat sie getragen. Und so kam Dankbarkeit in ihr Herz und auch Glaube durch die Freude, die sie erlebt haben und durch den Lobpreis. Und so wurde die auswegslose Lage verändert in ein großes Wunder. Und Gott hat immer einen Weg, das ist mir so bewusst geworden. Und ich möchte so gern das auch erleben, dass wirklich diese Phasen, wo mir nicht gut geht und ich keinen Ausweg sehe, auf Gott vertrauen kann, alle Zeit und ihm mein Leben anvertrauen kann und weiß, er macht alles gut, auch wenn es mal schwierig ist. Er kann aus all dem Mist was Gutes machen, der uns widerfährt, aus all den Leidenszeiten macht er Gutes. Und wisst ihr, die schwerste Zeit, wo ich durchgemacht habe, da war Gott mir am nächsten. Da habe ich ihn am meisten erlebt und gespürt. Und da habe ich mich immer wieder am Wort Gottes aufgerichtet und mit Bibelversen mein Glauben also gestärkt und immer wieder nach Worte der Ermutigung gesucht. Und da durfte ich erleben, Gott ist so nah, er ist so stark, er ist mein Helfer, er ist mein Tröster, er ist die Kraftquelle in mir und trägt mich durch. Und was mich auch mal so bewegt hat, war der Satz von Georg Müller, der einmal sagte, wir brauchen keinen großen Glauben, aber wir brauchen einen kleinen Glauben an einen großen Gott. Und es ist dieser kleine Senfkorn-Glaube, der reicht aus, damit Gott seinen Arm bewegt. Und wir müssen uns darauf besinnen, was wir wirklich brauchen. Manchmal jammern wir wirklich auf hohem Niveau. Und ich musste dann auch feststellen, als ich am Anfang so euch ein bisschen mitgenommen habe in meinen Alltag, das war auch ein Stück weit jammern auf hohem Niveau. Was war denn schon alles Schlimmes passiert? Boah, kaputte Sachen, die man wieder reparieren kann. Und da möchte ich auch lernen, weil, wisst ihr, ich möchte lernen, nicht auf die Umstände zu schauen, sondern jeden Tag Gott zu vertrauen und mich mit Freude erfüllen zu lassen und mit Dankbarkeit mein Herz füllen. Und dann macht das Leben Spaß. Dann ist es leicht. Und was brauchen wir denn? Wir brauchen keine irdischen Reichtümer. Das ist alles so vergänglich. Wir können nichts mitnehmen. Was wir wirklich brauchen, ist die Zukunft, die Herrlichkeit im Himmel, die auf uns wartet. Und da möchte ich wirklich ganz oben auf der Leiter stehen, auf der höchsten Sprosse und meinem Gott Dank sagen für alles, was er Gutes mir schon geschenkt hat. Und ihn auch in schwierigen Zeiten loben und es lernen. Und auch seine Verheißungen immer wieder auf mein Herz schreiben, dass sie mich stärken und im Glauben einfach tragen. Psalm 103 ist mein Lieblingspsalm. Da heißt es in einem Vers, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das schreibe ich mir auf die Fahnen jeden Tag. Und so wie das Volk Israel Buße getan hat, müssen auch wir umkehren und Buße tun. Und Gott hat alles wiederhergestellt für sein Volk Israel. Er hat die Trauer in Freude verwandelt. Und er hat ihnen neue Freude geschenkt. Und sie durften mit Gottes Hilfe und Kraft auch die Stadt wieder aufbauen und den Tempel und wieder Gottesdienst feiern im Haus Gottes und sich dort treffen und versammeln und sich gemeinsam freuen. Ein Vers, der mir auch noch so wichtig ist und der mich durchträgt durch schwere Zeiten, der steht in Philipper 4, Vers 4 bis 7. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Also wir dürfen alles sagen, was uns fehlt, und ihm dabei danken. Und er wird uns alles geben, was wir brauchen. Und dann ist mir auch so wichtig geworden, die Menschen da draußen, die ohne Hoffnung sind, die brauchen die Hoffnung, die wir haben. Und wir müssen sie da hinaustragen. Gerade in dieser Jahreszeit passiert es, dass viele Menschen unter Depressionen leiden. Ich habe nachgelesen, dass im Dezember, das ist die Zeit, wo am meisten Menschen unter Depressionen und Selbstmordgedanken leiden. Die Selbstmorde passieren dann im Frühling dann dort, weil es eine Zeit braucht, um das in die Tat umzusetzen. Und das ist traurig, weil die Menschen keine Hoffnung haben. Sie wollen ihrem Leben ein Ende setzen, weil sie denken, sie halten es nicht mehr aus. Und nach dem Leben hier auf Erden wird es dann besser werden. Aber das ist ein Trugschluss, das ist eine Lüge. Wenn wir ohne Gott leben, dann wird es in eine furchtbare Zeit hinein geführt werden, in die ewige Verdammnis, in die Hölle, getrennt von Gott werden wir dort sein, und das ist kein Spaß. Da möchte keiner hin. Und die Menschen denken, wenn sie sich das Leben nehmen, dann einen Schlussstrich ziehen, dann ist das Leid vorbei. Nee, dann fängt es erst an. Und das müssen wir den Menschen sagen. Und ich war tief erschüttert, als ich jetzt in den Nachrichten vor kurzem gelesen oder gehört habe, dass die Kessler-Zwillinge sich das Leben genommen haben, sozusagen. Sie haben praktisch was eingenommen, damit sie sterben können. Es ist krass. Ich weiß nicht, ob euch die Kessler-Zwillinge was sagen. Die waren ganz bekannte Tänzerinnen und Balletttänzerinnen und Schauspielerinnen, die wirklich alles erreicht haben im Leben. Die hatten Ruhm und Ehre, Publicity, die waren angesehen, die hatten viel Geld, die hatten sich eine tolle Villa gebaut, in der zusammen sie gelebt haben. Sie waren hübsch und waren erfolgreich. Aber was hat ihnen das am Ende gebracht? Dachte ich mir so, nichts. Jetzt denken sie, ho, jetzt sind wir alt und nicht mehr hübsch, jetzt müssen wir unserem Leben ein Ende setzen, weil keiner will uns mehr jetzt anschauen und die Karriere ist beendet. Dann machen wir einfach jetzt Schluss mit unserem Leben. Und dann war ich so traurig, weil ihnen keiner gesagt hat, was nach dem Leben kommt, nach dem Tod kommt. Das ist dann nicht einfach 1,80 unter der Erde, Schluss aus und dann kommt nichts mehr. Und ich hatte gestern mit meiner Freundin ein ganz tolles Gespräch mit jemandem beim Essen am Tisch und wir konnten dem das Evangelium sagen und es hat uns so viel Freude bereitet, einfach den Menschen diese Hoffnung weiterzugeben. Und das macht uns glücklich, wisst ihr? Das dürfen wir erleben, dass wenn wir die Botschaft weitergeben, baut uns das auf und macht uns glücklich. Ja, Menschen brauchen Freude und Hoffnung und wir haben diese Antwort. Und in letzter Zeit höre ich so viele Zeugnisse in den Medien, wo Menschen Evangelisationen in Großstädten durchführen mit Lobpreis und Zeugnisse erzählen und Menschen geheilt werden und ihr Leben Jesus geben. Und ich glaube, bevor Jesus wiederkommt, gibt es auch noch eine große Ernte. Und Gott möchte, dass wir dabei sind und wir die Ernte einbringen. Und es ist Zeit, den Menschen diese Botschaft zu bringen. Wir haben die Antwort. Jesus ist die Antwort auf all das Leid in dieser Welt. Und wir leben jetzt in der Weihnachtszeit und es ist die größte Hoffnungsbotschaft, die wir den Menschen bringen können. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, haben die Engel verkündet. Und es ist die Freudenbotschaft, die wir den Menschen bringen dürfen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir den Menschen diese Botschaft weitergeben dürfen. Durch Kalender, durch Traktate, einfach durch kleine Geschenke. Jetzt gerade zu Weihnachten sind die Menschen offen. Ich gebe die Kalender so gerne weiter an den Postboten, an den Paketdienst und tue manchmal sogar kleines Trinkgeld dazu. Die Menschen freuen sich und sie kriegen dadurch auch die Hoffnungsbotschaft mitgeteilt und das ist so wertvoll. Und so dürfen wir auch jetzt gerade zu Weihnachten wirklich Hoffnungsträger sein. Und es macht uns Freude. Es gibt uns Freude in unserem Herzen. Und Gott sagt, ich bin deine Kraftquelle. Das wollen wir heute mitnehmen. Ich bin deine Kraftquelle. Und ich möchte zum Schluss noch ein Leistengedicht mit euch teilen. Da ist das Wort Freude erklärt mit jedem Buchstaben des Wortes Freude ist eine kleine Ausführung hier aufgelistet. Und das fand ich so schön und wertvoll und das möchte ich noch mit euch teilen und euch mitgeben. Wer will, kann sich's vielleicht auch abfotografieren, weil es einfach was ist, was wir mitnehmen können in unseren Alltag. Das erste F, frag nicht nach der Vergangenheit. Wir sollen Altes loslassen und nicht zurückschauen. Gott vergibt auch unsere Fehler und wirft sie ins Meer, wo es am tiefsten ist. Der zweite Buchstabe R. Raus aus den Sorgen. Sorgen sind schlimme Miesemacher. Gott sorgt doch für alles. Er füllt unseren Mangel aus. Der dritte Buchstabe E. Ergib dich Gottes Willen. Vater unser, dein Wille geschehe. Nur für sich selbst leben bringt keine Freude. Als Paulus alles verloren hatte, sagte er, denn Christus ist mein Leben und Sterben nur mein Gewinn. Gott hat einen Plan für dein Leben. In seiner Bestimmung leben bringt Freude. Der nächste Buchstabe ist das U. Unabhängig von den Umständen können wir uns in Gott freuen. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Dann kommt es D. Du bist geschaffen, um Freude am Leben zu haben. Du bist wertvoll in seinen Augen. Nimm dich an, so wie du bist du perfekt. Ist nicht wunderschön? Der Alex hat heute ein Bild gehabt, eine Prophetie, ein Wort für jemand hier. Und er wusste nicht, dass das heute kommt. So ist Gott. Er setzt die Impulse und gibt sie uns im Herz. Und wir dürfen sehen, wie er wirkt durch seinen Heiligen Geist. Und als letztes das E. Erfülltes, glückliches Leben kann dir nur Gott schenken. Nicht Reichtum, irdische Schätze sammeln, die vergehen und haben keinen bleibenden Wert. Wir sollen Schätze im Himmel sammeln, die unvergänglich sind. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Danke, Vater, dass du uns Freude ins Herz gibst. Freude, die von innen kommt, die uns niemand nehmen kann. Und du bist die Quelle der Freude. Und ich danke dir für mein Leben, für all die Freude, die du mir schon geschenkt hast. Und dass du auch in schweren Zeiten mir beigestanden hast und auch da mir Freude gegeben hast. Und ich darf nun wirklich dankbar sein und zurückschauen auf all das Gute, was du mir geschenkt hast. Und ich bete auch für meine Geschwister hier, dass du ihnen heute neue Freude ins Herz gibst, dass sie das Gute sehen können. All das, was du vorbereitet hast für ein erfülltes, glückliches Leben, Herr. Danke, dass du der Retter der Welt bist, dass du Freude gebracht hast in unser Herz, in unser Leben. Amen. Amen.